Ich verbinde, glaube ich, die beiden Themen des Podcasts ganz gut. Ich bin auf der einen Seite Existenzgründungsberaterin und Sachverständige für Markt- und Bilanzwertermittlung. Kann ich das überhaupt, was ich vorhabe? Ich habe das mal überschlagen. Das waren mit Sicherheit 25.000 Besichtigungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja ein ganz besonderes Setting heute aufgebaut. Wir testen nämlich das erste Mal Riverside. Wir entwickeln uns exponentiell hier weiter. Patrick, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Möchtest du guten Morgen sagen?
Hallo, hallo, kann man mich hören? Hallo? Ja, guten Morgen.
Und das werden jetzt diejenigen bei Spotify natürlich erstmal nicht mitbekommen, aber uns kann man nicht nur hören, uns kann man auch sehen. Also wenn wir das jetzt hier hinbekommen, kann man künftig auch unsere Podcast-Aufnahmen verfolgen. Ich finde das ganz jetzt großartig.
Verspricht man nicht so viel gleich am Anfang hier.
Ja, ist auch wieder wahr. Die letzte Folge mussten wir, glaube ich, auch dreimal aufnehmen, bis sie dann letztendlich in die Produktion ging. Aber wir machen den Spaß jetzt nicht nur, damit wir uns gegenseitig sehen, sondern wir haben heute eine ganz, ganz fantastische Gästin bei uns, liebe Julia. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du mit dabei bist und magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Erstmal guten Morgen, ihr beiden. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich bin ja Fan der ersten Stunde, wie ihr wahrscheinlich gar nicht wisst. Deswegen ein ganz besonderer Tag heute für mich. Ich bin Julia. Ich verbinde, glaube ich, die beiden Themen des Podcasts ganz gut. Ich bin auf der einen Seite Existenzgründungsberaterin und Sachverständige für Markt- und Bilanzwertermittlung. Deswegen freue ich mich auf den Austausch heute.
Das ist verrückt. Ich finde das immer noch eine sehr verrückte Kombination. Ehrlich. Richtig geil.
Für mich bist du Wonder Woman. Deswegen.
Achso, ich darf ja noch gar keine Fragen stellen jetzt, weil Anne hat ja immer ihren vorgefertigten Ablauf. Aber wenn ich eine Frage stellen dürfte, dann würde ich sie fragen, würde ich dich fragen, wie man zu sowas kommt. Aber es kommt bestimmt später, ne, Anne?
Das kann ich auch direkt erzählen, wenn ihr mögt.
Ah, super, dann haben wir das übergangen.
Ich habe nach dem Abitur angefangen zu studieren in Dortmund Wirtschaftswissenschaften. Als Student war das Geld immer knapp, heißt, ich habe mich immer nach Verdienstmöglichkeiten umgesehen. Dann habe ich angefangen, bei Sprengnetter die Objektbesichtigungen durchzuführen. Das ist mittlerweile schon sehr, sehr viele Jahre her. Ich habe das auch sehr lange gemacht, sehr exzessiv. Ich habe das mal überschlagen. Das waren mit Sicherheit 25.000 Besichtigungen. Dementsprechend habe ich auch so viele Objekte von innen und von außen gesehen. Es war aber auch immer mein Wunsch, ins Sachverständigenwesen zu gehen. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht, habe die Ausbildung auch bei Sprengnetter gemacht und bin mittlerweile zertifiziert. Arbeite
Mega.
dementsprechend als Sachverständige. Jetzt müssen wir wieder ins Studium zurück. Ich hatte Gründungs- und Innovationsmanagement als Schwerpunkt und mein Professor hat gesagt, jeder sollte in seinem Leben einmal einen Businessplan geschrieben haben. Den Ratschlag habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Das sind mittlerweile ein paar mehr geworden. Habe parallel angefangen, beim Bundesverband für Existenzgründung zu arbeiten. Da hat man mir beigebracht, wie man die Businesspläne schreibt, welche, Entschuldigung, welche Förderungen man beanspruchen kann. Das wollte ich irgendwann unter meiner eigenen Fahne machen und habe dann bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet. Habe dadurch auch ein paar Kunden bekommen. Bis dann vor mittlerweile 10 Jahren das Beraterstudio auf mich zugekommen ist, ob ich nicht Interesse an einer Zusammenarbeit hätte. Habe am Anfang auch für die Businesspläne geschrieben und bin jetzt Existenzgründungsberaterin bei denen. Habe die Standortleitung in Kamen übernommen und so fügt sich mittlerweile alles zusammen.
In Kamen? Ach, witzig. Ich hatte meine Freundin, mit der habe ich sogar mal zusammen gewohnt, die kam aus Böen. Das ist ja da in der Nähe.
Das ist direkt nebenan. Kamen kennen die meisten wahrscheinlich vom Kamener Kreuz.
Kamener Kreuz.
A2, A1, da staut es sich immer.
Ja, also großartig, weil, wie gesagt, du vereinst ja dann alles. Du bist ja Sachverständige, zertifizierte Sachverständige, Existenzgründungsberaterin und ja auch ein Stück weit Existenzgründerin dadurch, oder?
So ist es. Ein Unternehmenszweig fehlt mir noch, das ist die Baufinanzierung. Ich habe nach meinem Studium angefangen, in einem Strukturvertrieb für Finanzdienstleistungen zu arbeiten. mit Spezialisierung auf Baufinanzierung. Auch da bin ich nach 2 Jahren ausgebrochen und habe mein eigenes Büro in Kamen gegründet. Es war halt die Entscheidung nach dem Studium, okay, was mache ich? Gehe ich ins Angestelltenverhältnis, so wie es mir alle vorgeschrieben haben? Sicherheit, was willst du in der Selbstständigkeit? Ich bin dann trotzdem den Weg gegangen und bin jeden Tag sehr glücklich über diese Entscheidung.
Das ist wahnsinnig viel wert. Das ist auch, ich glaube, für alle Hörer da draußen total tröstlich. Dann fangen wir das doch gleich mal ab. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Vorteile und auch die größten Nachteile der Selbstständigkeit?
Dann fangen wir mit den Vorteilen an. Einmal Flexibilität. Ich kann arbeiten von wo ich möchte. Ich habe ein Büro in Kam. Ich arbeite auch viel im Homeoffice. Ansonsten bin ich auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ich kann meine Arbeitszeit freigestalten, wie ich möchte. Ich muss nichts machen. Ich muss auch nicht jeden Auftrag annehmen. Mir sagt am Ende des Tages niemand, was ich zu tun und zu lassen habe. Das sind für mich auf jeden Fall die größten Vorteile. Ich kann jetzt mit euch den Podcast aufnehmen. Alles total flexibel und das genieße ich jeden Tag. Ich glaube, ich bin in meinem Leben auch nicht mehr anstellbar. War ich auch nie. Ja. Sehne ich mich auch nicht nach. Von daher alles gut gelaufen. Die Sehr Nachteile. Schön. Es ist halt nicht nur die Arbeit, die man tagtäglich macht. Es gehört noch viel mehr dazu, sei es Buchhaltung, Rechnung schreiben, mit dem Finanzamt auseinandersetzen, Marketing, Kundenakquise. Also das Full Package muss man schon bedienen können. Deswegen ist auch manchmal der Arbeitsaufwand sehr hoch. Auf der anderen Seite freue ich mich auch mal, wenn ich einen Dienstagvormittag frei machen kann.
Das glaube ich dir.
Da und sind das wir wieder bei den Vorteilen.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. Jetzt, wie gesagt, verbindest du ja zwei ganz, ganz wertvolle Bereiche, die, also das ist ja, du bist eigentlich, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen unsere Gottheit in diesem Podcast, weil du genau das verbindest, was die Leute da draußen ja brauchen. Und wir sind schon ganz, ganz viel zu diesem Thema Existenzgründungszuschuss gefragt worden. Ne? Und da bist du ja der Vollprofi. Und deswegen hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir heute mal so ein bisschen in dieses Thema einsteigen. Also was für Fördermöglichkeiten gibt es denn, wenn ich mich selbstständig machen möchte? Womit ist das verbunden? Aber auch ein paar Tipps und Tricks für den Businessplan. Weil unabhängig vom Existenzgründungszuschuss, finde ich, sollte man den geschrieben haben. Gibt es ja auch ganz viele tolle Tools zu. Also hol uns da gerne mal ab und ja, berate uns.
Also der Gründungszuschuss, viele Leute wissen gar nicht, dass es ihn gibt. Den kann man beantragen bei der Arbeitsagentur. Heißt, ich muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das muss einmal sein, ich muss in Bezug von Arbeitslosengeld sein. Arbeitslosengeld 1 in dem Fall. Die ganze Nummer geht auch mit Arbeitslosengeld 2, ist aber ein wenig komplizierter. Und man muss 150 Tage Restanspruch auf Arbeitslosengeld haben. Außerdem muss die geplante Selbstständigkeit im Vollerwerb bzw. in der Hauptberuflichkeit geschehen. Dann erfüllt man die Voraussetzung, den Gründungszuschuss zu beantragen. Was heißt das für mich finanziell? Mir würde ab Gewerbeanmeldung bzw. im Sachverständigenwesen größtenteils ab Anzeige der freiberuflichen Tätigkeit das Arbeitslosengeld weitergezahlt werden plus ein Zuschuss von 300 Euro. Die 300 Euro gelten zur Deckung des Zusatzbeitrages für die Krankenversicherung. Wir gehen in die Selbstständigkeit, heißt, da steckt kein Arbeitgeber mehr hinter. Wir müssen uns selber krankenversichern. Und das soll gerade in der ersten Zeit das ein bisschen auffangen. Wenn der Gründungszuschuss ausläuft, nach 6 Monaten kann der verlängert werden. Dann wird aber das Arbeitslosengeld nicht mehr gezahlt, sondern es gibt nur noch die 300 Euro für die kommenden 9 Monate. Ist natürlich eine super Sache. Das nimmt enorm Druck raus bei vielen Gründern. Die Lebenshaltungskosten sind für die ersten 6 Monate erstmal gedeckt. Ich habe sondern 6 Monate, mein Business aufzubauen. Kundenakquise, Strukturen schaffen und so weiter. Von daher ist das eine super Sache, die auf jeden Fall die Gründer in Anspruch nehmen sollten. Sofern möglich, sofern man aus der Arbeitslosigkeit kommt.
Als kurz nachdem ich gegründet hatte, gab es irgendwann zwischendurch die Ich-AG. Das war auch so, ich glaube, der erste Versuch, Leute aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da aber dann nur irgendwie einen Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen. weiß nicht, kennst du dieses Modell der Ich-AG noch? Das waren so die ersten
Ich
Kinderschuhsachen.
fürchte, da bin ich zu jung für.
Naja, ich stelle auch immer wieder fest, dass ich eigentlich zu alt für diesen Podcast bin. Aber da war es dann so, dass es, glaube ich, irgendwie 600 € gab. Da war aber noch die Pflicht, dass man sich dann auch arbeitslos, also Sozialversicherung, also komplett sozialversichern musste, auch gegen Arbeitslosigkeit quasi. Da war man dann dran gebunden und dann auch für den Rest der Selbstständigkeit quasi. Das war allerdings nicht so fame. Ich glaube, das war noch der Kanzler Schröder oder so kam das irgendwie, keine Ahnung. Und dann gab es ja eine ganze Weile nichts. Und dann hat sich dieser Existenzgründungszuschuss so relativ klammheimlich eingeschlichen. Und das ist auch, ich sag mal, wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist eine großartige Möglichkeit, aber warum wird das nicht besser beworben? Ich glaube, dass mit dem Wissen im Hintergrund viele mehr sich trauen würden, auch zu gründen.
Na, was mir jetzt dazu nur einfällt, er ist ja Ermessenssache, liebe Julia, ne? Also der ist ja nichts, was einem klassisch zusteht. Also das ist ja auch immer so ein bisschen eine Entscheidungshoheit des Sachbearbeiters. Das war mal, glaube ich, mal anders, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt ist es ja so, dass ich wirklich diesen Antragsprozess durchgehen muss. Und natürlich auch vorher, vielleicht kann sie dazu noch was erzählen, ich muss ja erstmal die Arbeitslosigkeit geraten. Ja, und im Idealfall passiert mir das nicht einfach, sondern ich entscheide mich aus freien Stücken, mich selbstständig zu machen und dann habe ich ein Problem. Wie kann man das lösen?
Welches Problem genau meinst du, dass du in die Arbeitslosigkeit geraten bist?
Nein, also dass ich ja letztendlich aus dem Angestelltenverhältnis bestenfalls mich freiwillig entscheide, diesen Weg in die Existenzgründung zu gehen und ich sage zumindest in unserem Bereich nicht aus einer Not heraus, wenn du schon arbeitslos bist. Also du hast ja das Thema, wenn du kündigst, selber kündigst, dann hast du eine Sperre. Fürs
Genau. Wenn
Arbeitslosengeld.
man selber kündigt, hat man eine Sperre in der Regel von 3 Monaten. Heißt, es würde auch kein Arbeitslosengeld fließen. Dann hat man natürlich einen kleinen Puffer. Die Lösung dazu ist, sich in Absprache mit dem Arbeitgeber kündigen zu lassen oder einen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag zu gestalten. Dann
Ja.
kann man das umgehen, sollte aber auch alles in Absprache mit dem Arbeitgeber und zum Teil auch mit der Arbeitsagentur geschehen. Weil sobald man von der Arbeitslosigkeit bedroht ist oder es schon quasi an der Tür klopft, sollte man sich arbeitslos melden und dann kriegt man das in der Regel alles gut gestaltet.
Und wie ist jetzt so deine Erfahrung mit den Leuten, die das beantragen? Wie hoch ist die Erfolgsquote? Also wie sicher kann ich sein, dass das auch funktioniert?
Ich muss zugeben, die Erfolgsquote ist sehr hoch. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die Leute bei uns die Beratung machen und wir die an die Hand nehmen und von Anfang bis Ende begleiten, heißt Businesspläne erstellen, Antragsunterlagen ausfüllen, komplette Coachings machen wir, deswegen sind die alle sehr gut vorbereitet, kriegen einen vorlagereifen Businessplan von uns an die Hand, der wird eingereicht bei der Arbeitsagentur, der wird geprüft, der wird in der Regel, hoffe ich, auf jeden Fall auch für gut befunden. Deswegen sehe ich da aus Sicht der Arbeitsagentur auch nicht viele Argumente zu sagen, nee, wir gewähren den Gründungszuschuss nicht. Ist ja in beiderseitigem Interesse. Wenn man in die Selbstständigkeit geht, geht man auch weg von der Arbeitsagentur, heißt, Leistungen werden nicht mehr bezogen. Von daher, Win-Win-Situation für alle.
Sehr schön.
Und am Ende des Tages ist es doch eine Leistung nach dem SGB, oder? Das heißt, sie unterliegt ja schon messbaren Kriterien und auch Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Genau.
So viel Ermessensspielraum, glaube ich, ist am Ende des Tages dann vielleicht auch gar nicht da, ne? Also ich vergleiche das immer, wenn du das sagst, wir geben den Leuten ein ordentliches Konzept mit an die Hand, wir beraten die. Das ist ja wie jetzt bei uns im Sachverständigenwesen auch, dass die Leute kommen und sagen, ich bräuchte mal ein Gutachten von Ihnen, weil ich glaube, ich habe für das Haus zu viel bezahlt. Ja, dann stellen sie im Nachgang fest, dass sie vielleicht irgendwas nicht gesehen haben, wo man sich denkt, naja, hättest du mal vorher einen Sachverständigen beauftragt, dann hättest du das Problem jetzt auch nicht. Und genauso kann ich mir vorstellen, ist das ja wahrscheinlich in deiner Beratungsdienstleistung jetzt als Existenzgründungsberaterin doch genauso, oder?
So ist es. Vielleicht erzähle ich noch kurz, wie man denn in den Genuss unserer Beratung kommt. Das ist nämlich ganz einfach. Es gibt den sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, den man bei der Arbeitsagentur beantragen kann. Und das Beraterstudio und auch ich mit meinem Standort in Cham sind zertifizierte Bildungsträger. heißt, diese Gutscheine können bei uns eingelöst werden. Und dann machen wir die komplette Beratung mit den Gründern und wir rechnen mit der Arbeitsagentur ab, heißt für den Gründer komplett kostenfrei diese Variante. Wir haben mehrere Module, die man in Anspruch nehmen kann. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie viele Unterrichtseinheiten die Arbeitsagentur zur Verfügung stellen. Wir prüfen zum Beispiel auch die Gründereignung. Also wir nehmen uns tatsächlich mal einen Tag Zeit. Macht das überhaupt Sinn? Welche Ängste bestehen? Welche Hoffnungen? Welche Gefühle? Ich hatte durchaus schon ein paar Kunden, da haben wir die Gründereignung gemacht und haben am Ende festgestellt, okay, das macht nicht so wirklich Sinn und das Angestelltenverhältnis ist da die bessere Option. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann brechen wir das quasi ab und sagen, geh bitte lieber ins Angestelltenverhältnis. Mit der Selbstständigkeit wirst du nicht glücklich.
Und das ist ja auch nur vernünftig. Ja.
Und man muss sagen, das ist ja, dieser Weg oder diesen Weg zu gehen, ist ja der weiß Gott bessere Weg, als wirklich zu sagen, ich gehe zum Arbeitsamt und will eine klassische Umschulungsmaßnahme irgendwie haben, weil in dem Job hat es nicht geklappt. Ich traue mich aber nicht, vielleicht mich selbstständig zu machen und will jetzt irgendwie einen anderen Beruf lernen. Ne? Ich weiß nicht, glaube ich, das Anne weiß das auch noch gar nicht. Wir haben vor 3 Jahren hier bei uns im Stadler Büro eine Bildungsakademie gegründet und haben uns auch AZAV zertifizieren lassen, weil ich die Vision hatte, dass ich die Sachverständigenausbildung quasi über diese AZAV realisierbar machen kann. Dann aber festgestellt, dass wenn man das als Umschulungsmaßnahme kalkuliert, da gibt es ja solche Stundenverrechnungssätze, die liegen in so einem geringen Maße, dass das für uns in der Immobilienfinanzierung, in der Immobilienbewertung kaum möglich ist, weil man einfach für das, was dann an Honoraren mit der Arbeitsagentur verrechnet werden kann, kriege ich halt keinen vernünftigen Referenten quasi an Land, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? So. Und das war so ein bisschen schade, deshalb haben wir das Projekt auch nie realisiert. Aber dieser Einblick da rein und dann mal zu sagen, okay, mit welchem Geld eigentlich diese, ich sag mal, rein Umschulungsbildungsträger auskommen müssen, da ist natürlich der Weg zu sagen, ich bekomme einen Gründerzuschuss, deutlich komfortabler und besser, weil ich dann auch selber gestalten kann und auch dieses Geld ja natürlich 1:1 investieren kann, zum Beispiel in meine Ausbildung.
So ist es, genau. So kann man es machen.
Ich fände jetzt ganz, ganz spannend, was du vorhin gesagt hattest mit den Coachings. Also das finde ich wirklich ganz großartig und das würde mich jetzt mal total interessieren. Was sind so für dich die wichtigsten Fragen, die sich jemand stellen sollte, bevor er sich dazu entscheidet, sich selbstständig zu machen?
Die wichtigsten Fragen. Möchte ich das Ganze überhaupt? Oder werde ich durch irgendwelche externen Faktoren gedrängt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Kann ich das überhaupt, was ich vorhabe? Bin ich der Typ dafür, alles komplett alleine zu managen? Wenn wir jetzt mal die Vorstellung unterbreiten, dass wir keine Mitarbeiter haben. Das sind so die elementaren Fragen, die man sich von vornherein stellen sollte, um erstmal den Schritt zu gehen, okay, ich befasse mich mit dieser Gründung. Alles Weitere kommt danach. Aber diese Entscheidungen sollten im Vorfeld auf jeden Fall getroffen werden.
Und was glaubst du, sind die Hauptgründe, warum es scheitert, wenn ich mich dafür entscheide? Wenn ich mir diese Fragen gestellt habe und sage, ja, okay, alles klar, ich traue es mir zu, ich möchte das, ich bin jetzt auch intrinsisch motiviert, weil auch dann scheitern ja einige. Das klingt jetzt total drastisch, weil das hat natürlich auch immer so ein bisschen externe Einflussfaktoren. Was würdest du sagen, sind so die größten Gründe, warum dann am Ende so eine Gründung daneben geht?
Das ist sehr vielfältig und kommt auch immer auf den Gründer drauf an. Ich meine, der Patrick hatte in den vergangenen Folgen auch schon mal so etwas erwähnt, wie am Anfang zu viel zu wollen. Das passiert ganz vielen. Es ist, ich höre es ganz oft, jemand macht sich selbstständig, wir bedienen fast alle Branchen. Es kann jetzt der Hausmeister sein, es kann der Kosmetiker sein, die Finanzdienstleistungsbranche, das ist völlig egal. Also viele Gründer sagen, ich brauche jetzt den BMW XZ5, ich habe keine Ahnung von Autos. Direkt zu Anfang binden sich einen riesen Klotz ans Bein. Das muss nicht sein. Und dadurch geraten viele dann auch in Verbindlichkeiten, die sie nicht bedienen können. Das ist immer mein Rat. Kleine Brötchen backen am Anfang lautet das Motto: keine Arme, keine Kekse. Also erstmal piano alles angehen lassen. Das ist für mich der größte Fehler. Noch ein Fehler: die Leute gründen manchmal zu früh. Also die haben eine Idee, sind völlig überzeugt davon, direkt laufen die zum Gewerbeamt und melden das Gewerbe an. Es wurde nichts geplant, es wurden keine Strukturen geschaffen. Auch da wird es oft schwierig. Gehen wir jetzt alles
Ja.
von, sind alles Kleinunternehmer, nicht keine Kleinunternehmer, sondern Einzelunternehmer, die gründen jetzt nicht direkt eine GmbH oder machen ein Restaurant auf, aber der klassische Gründer, der zu mir kommt als Einzelunternehmen, das sind die beiden wichtigsten Fehler.
Und das ist, glaube ich, auch oft eine Falle, ne? Dass es in Deutschland ist ja das Gründen denkbar einfach. Du gehst zum Gewerbeamt, füllst so einen Zettel aus, zahlst, weiß nicht, 20, 30 € und dann war es das. So, und dann bist du selbstständig. Und ich glaube, das, was dann kommt, das können viele nicht abschätzen. Ne? Der Fragebogen vom Finanzamt, der so unscheinbar ist, wo du dann aber sehr schnell irgendwann im Nachgang merkst, wenn du da die falschen Kreuze machst, dann hast du nachher echt ein Problem. Ja, und dann sitzen die Leute da. Und ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich kam ja aus der Bank, da habe ich gedacht, hä, warum kommen jetzt die Kunden hier nicht einfach zur Tür rein, so wie es in der Bank auch war? Ja? Und das war, also sich wirklich dann, ich habe mich dann, ja, ich war ja auch bei einem Finanzvertrieb am Anfang in Bochum und habe dann immer mit einem Klemmbrett an der Uni gestanden. Ne? Also das waren halt so Dinger, wo man echt, ja, du lachst, Anne, aber ich musste schon noch richtig was dafür tun, dass ich meine ersten 15 € verdiene. Das war noch Zeiten, da kurz nach dem Krieg.
Muss gerade nur, aber ich meine, das hat jetzt nichts mit dem, mit der Selbstständigkeit zu tun. Und hatten das Thema schon häufig, dass wir alle mal solche Phasen haben, wo wir in einem Knackskostüm irgendwo schon an einem Pilzkostüm oder mit einem Sparkassentuch. Um Gottes Willen, das war jetzt eine Werbung. Naja, egal.
Aber ich glaube, dass ein ganz großer Punkt bei uns, auch in der deutschen Gesellschaft, ist, dass wir ja grundsätzlich ein sehr erprobter Staat von Bedenkenträgern sind. Und ich immer wieder dieses Problem habe, dass Leute wirklich jahrelang sich totarbeiten, wirklich auch seelisch totarbeiten in einem Job, der sie richtig abfuckt. So, und sie dann am Ende des Tages sich darüber beschweren, wie, also nur noch dafür leben, wie schlecht eigentlich ihr Leben ist und wie schlecht ihr Job ist. Und trotzdem sagen, nee, Selbstständigkeit, das wäre nichts für mich. Ja, und wo ich dann immer denke, na ja, aber was kann denn schlimmer sein als das Leben, was du jetzt gerade führst? Aber das ist genau das, was du sagst, Julia, das persönliche Umfeld. Das treibt dich teilweise so voran, zu sagen, nein, du kannst dich nicht selbstständig machen. Denk an Onkel Fritz, der ist mit seiner Autolackiererei ja auch pleite gegangen. Und der Opa Horst, ja, der hat auch irgendwie seinen Pferdekarren damals an den Gerichtsvollzieher verloren, weil er die Milch nicht mehr pünktlich ausgeliefert hat. Oder das sind ja Dinge, die werden über Generationen wirklich hinweg irgendwie transportiert und bleiben in den Köpfen. Ja, und sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, ich bin frei in meiner Entscheidung, was ich tun kann, das machen sehr, sehr wenige. Und da gibt es andere Länder, in denen ist es auch das Scheitern letzten Endes viel weniger makelbehaftet, sage ich jetzt mal.
Definitiv.
Jetzt hast du ja einen Werdegang durch, also den sehr, sehr wenige da draußen vorweisen können, deswegen meinen großen Respekt. Schläfst wahrscheinlich auch sehr wenig. Das klingt.
Auch geht eigentlich.
Wirklich? Ja. Also es klingt auf jeden Fall so wie Allround-Talent. Jetzt hast du ja aber auch eins gemacht, was, glaube ich, unsere Hörer da draußen auch gemacht haben oder zumindest mit dem Gedanken spielen. Du hast ja auch ein Sachverständigenbüro gegründet. Und jetzt da vielleicht nochmal die Schleife hinzudrehen. Hast du denn aus dieser Teilsparte noch ein paar Tipps? Als jemand, der es ja wirklich auch getan hat, also der sich nicht nur mit der Theorie auseinandergesetzt hat und auch andere Branchen beraten hat, weil ich glaube, so viele Sachverständige sitzen wahrscheinlich auch nicht bei dir und wollen ein Büro gründen. Zumindest war das meine Erfahrung, als ich mich Es gibt ja auch ganz, ganz tolle Einrichtungen, die Existenzgründungsberatung auf Länderebene anbieten. Die schauen alle ganz groß, wenn es heißt, was, ein Sachverständigenbüro, das habe ich so noch nicht gehört. Was waren so deine Erkenntnisse aus der Gründungsphase, die du vielleicht auch anderen gern mitgeben möchtest, um sich Ärger zu ersparen oder vielleicht auch schneller Erfolge zu sehen?
Um sich Ärger zu ersparen, erstmal den Mut aufbringen, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, die meisten kommen tatsächlich aus dem Angestelltenverhältnis, sei es aus einer Bank oder aus ähnlichen Instituten. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Da gehört eine große Portion Mut dazu. Aber ich bin ein Fan davon, machen, ausprobieren. Ja. Wenn man nicht zufrieden ist in seinem Angestelltenverhältnis, dann ist natürlich das Problem, wo kommen die Kunden her? Ich glaube, das haben alle, egal welche Branche, zumindest am Anfang. Und auch da nicht scheuen, zumindest kleine Investitionen zu tätigen. Viele Leute sind nicht bereit, für Marketing Geld auszugeben. Und das wird den Leuten früher oder später auf die Füße fallen. Also auch da trauen, eine ordentliche Internetseite, auf Netzwerkveranstaltungen gehen, sei es Flyer, Visitenkarten und so weiter. Das kostet mittlerweile alles Geld. Auch Werbung zu schalten, SEO, SEA, da kommt man nicht drum rum in der heutigen Zeit. Ja. Ansonsten ist man unsichtbar. Ich habe den Fehler gemacht. Ich hatte wirklich eine fantastische Webseite. Die hat aber keiner gefunden. Und dann kann die noch so hübsch sein, das bringt mir nichts. Deswegen habe ich auch in SEO investiert, habe die so ein bisschen umgebaut und jetzt wird sie auch gefunden und ich habe da ordentliche Klickzahlen drauf. Eine Internetseite an sich tut es nicht. Die muss halt auch sichtbar und gefunden werden. Von daher nicht scheuen, Investitionen zu tätigen.
Jetzt hast du mir fast meine nächste Frage schon vorweggenommen. Was war denn dein größter Fehler bei der Gründung?
Bei der Gründung des Sachverständigenbüros.
Ja.
Das war tatsächlich mein größter Fehler. Weil sehr viel mittlerweile übers Internet akquiriert wird und ohne Sichtbarkeit geht nichts. Das war tatsächlich. Das war aber bei mir auch ein bisschen anders. Ich war ja schon sehr viele Jahre selbstständig. Ich habe meine bestehenden Strukturen, ich habe mein Büro, ich habe meine Abläufe, ich habe mein Buchhaltungssystem. Deswegen war ich jetzt nicht der typische Gründer, der von Null startet. Ich hatte halt schon alles bestehen und habe diesen Zweig quasi neu aufgebaut und noch hinzugenommen. Von daher war das nicht so problematisch, wie es bei anderen Gründern ist. Aber auch das kriegt man alles hin. Also keine Angst und machen.
Sehr schön. Ja, das mit der Reichweite ist ein ganz empfindliches Thema. Das hatte ich nämlich heute auch wieder privat erst, weil, wie soll ich denn sagen, man hat dann Bekannte im Umkreis, die auch gerade gründen oder gegründet haben, die manchmal gar nicht verstehen, dass das, was man jetzt... Also was offensichtlich wie ein Zeitfresser aussieht, ja, also ich gehe mit jemandem einen Kaffee trinken oder ich nehme einen Podcast auf oder irgendwas, hast du den Motto, na ja, und warum, dann meckerst du, dass du keine Zeit hast, aber letztendlich arbeitest du nichts ab und das ist halt Blödsinn, ja, weil wenn ich das nicht machen würde, mir die Zeit zu nehmen, um, weiß ich nicht, Marketingaktivitäten zu schalten, um auch den Podcast aufzunehmen, dann habe ich ja auch nichts auf dem Tisch, was ich abarbeiten kann. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem, wenn ich jetzt mir nicht die Zeit und das Geld nehme und mir da erstmal gewissermaßen eine Marke aufzubauen, da kann ich auf die Aufträge warten, weil die wird niemand einfach so vorbeischaffen. Ja, deswegen da, das hatten wir ja schon ganz häufig betont, wirklich an alle, nehmt auch gerne das Geld in die Hand und vernetzt euch. Ich war jetzt letzte Woche auf dem Kölner Wettermittlertag, das war ganz großartig. Also das kann ich jedem nur empfehlen, der Lust auf eine Netzwerkveranstaltung hat, weil das ist eine ganz tolle Kombination zwischen fachlichem Input und Netzwerken, sind tolle Aussteller da gewesen. Und das war auch in einem erschwinglichen Rahmen, meiner Meinung nach, das Ticket. Ja, also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Investiert das. Ihr könnt meistens auf solchen Veranstaltungen auch Weiterbildungspflichten ein Stück mit abarbeiten und lernt ganz viele tolle Leute kennen, die euch irgendwann irgendwo wieder begegnen werden. Das kann ich versprechen. So, jetzt haben wir wahnsinnig viel erzählt. Und Patrick, du hast mir meine Struktur am Anfang zerhauen. Danke dafür. Und deswegen greife ich die aber jetzt wieder auf. Das haben wir irgendwie schon lange nicht mehr gemacht, so eine Sachverständigen-Anekdote. Und jetzt hast du ja, liebe Julia, ganz viele Teilbereiche, wo du wahrscheinlich irgendwas zu erzählen hast, was den Leuten da draußen jetzt ihren Start in die Woche mal so ein bisschen erleichtert.
Was war dein krassester Fall?
Das ist gut, ja.
Existenzgründungsberatung?
Auch. Egal.
Dann, also die kuriosesten Themen sind mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war einmal das therapeutische Bogenschießen. Da hat jemand tatsächlich eine Ladenfläche angemietet und hat vorzugsweise Unternehmen und deren Mitarbeiter eingeladen. Und die sollten dann auf meditative Weise Bogenschießen erlernen. Hört sich
Meditatives
kurios.
Messer werfen fällt mir da ein.
Ja, so eine Axt.
Hört
Das wäre doch gar nicht mal schlecht.
sich erstmal kurios an, aber wenn man in der Materie war, das hat schon Sinn gemacht. Man hat ein Ziel vor Augen, man muss es anvisieren, man muss loslassen und das Ziel treffen. Das war auf jeden Fall eine kuriose Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Das ist schon ein paar Jahre her, aber das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben.
Ich stelle mir das
Vielleicht
dann
noch
vor, so
eine
unter Stress.
Anekdote aus. Ja, wenn ich manche Leute sehe, denen tut auf jeden Fall therapeutisches Bogenschießen manchmal gut.
Achso, ich weiß nicht.
Noch eine Anekdote, die passt, glaube ich, ganz gut zum Podcast. Die kommt aber aus dem Sachverständigenwesen. Ich hatte letztes Jahr einen Auftrag für ein Verkehrswertgutachten. Ich hatte schon ein paar Mal telefoniert mit dem Kunden. Dann bin ich zur Besichtigung gefahren. War alles ganz nett. Dann stehen wir im Badezimmer und der Kunde dreht sich zu mir um und sagt: Also, Frau Fock, eins wollte ich Ihnen sagen. Ich finde das ganz toll, dass Sie als Frau diesen Job machen.
Also
Ja?
schwierig.
Schwierig?
Also ich finde es das toll, dass das jemand so wertschätzend anerkennt, weil es ist Fakt, ne? Es ist eine recht männerdominierte Branche, also deswegen da hast du recht. Ich finde es nur mal so schwierig, wenn man dann so noch mal explizit das so beklatschen muss,
Im
als wäre das nicht.
Badezimmer. Hallo?
Ja.
Anne,
Ja.
geht's noch oder was? Man
Manchmal
muss die
bin ich.
Feste feiern, wie sie fallen.
So ist es. Da bin ich manchmal auch etwas sprachlos, aber auch das habe ich gelernt. Manche Dinge muss man einfach so hinnehmen, wie sie sind. Und man muss ein Lächeln aufsetzen, weil manche Leute kann man nur da abholen, wo sie auch stehen.
Wie hast du
Von
reagiert?
daher, ich habe mich bedankt.
Ich glaube, ich habe das Beste.
Ich wollte da jetzt keine gesellschaftspolitische Diskussion im Badezimmer anfangen. Deswegen bin ich das einfach übergangen und alles gut. Das war auch gar nicht böse gemeint, aber das Bild des Sachverständigen, 50 Jahre alt im Anzug mit Brille und Glatze, existiert in den Köpfen nach wie vor. Und wenn da eine junge Frau ankommt, dann sind viele immer noch irritiert. Und deswegen bin ich auch euch sehr dankbar, dass ihr dieses Bild so ein bisschen aufrecht mit Sachverstand im Sneaker. Ja, Patrick, da
Patrick
sehen wir
hat
es
seine
doch.
Brille
So stelle ich mir
aufgesetzt.
das vor.
Ich muss mal ganz kurz einen Einwurf. Patrick, was hatten wir neulich für ein Attribut? Der seniorige Mann.
Es gab eine Kundin, da durfte Lisa, hier, meine Kollegin hier aus dem Büro, nicht hinfahren, weil sie sich explizit einen seniorigen Sachverständigen gewünscht hat. Und was glaubt ihr, wo dieses Büro hier, auf wen sie zeigten? Auf mich. Und ich weiß gar nicht warum.
Ich finde das auf so vielen Ebenen schwierig. Wirklich, ich kann da gar nicht anfangen. Das ist ganz schlimm. Aber du hast recht. Also es ist auch da draußen, je nachdem, wer gerade zuhört, das ist ein mega cooler Job. Und es ist auch ein mega cooler Job, das kann ich ja wirklich sagen, auch als Mama. Weil du hast vollkommen recht. Man ist zeitlich nicht hundertprozentig flexibel, aber schon deutlich flexibler. Also es lohnt sich darüber nachzudenken, ja. Und wir haben ja jetzt, liebe Julia, ich hoffe, ich darf das jetzt launchen, mit dir auch ein Coach gewonnen für Cäsar,
Ja.
der, also wie gesagt, du bist ja eben meine Wonder Woman, sowohl fachlich Immobilienbewertung als halt auch wirtschaftlich Existenzgründungsberatung abdecken kann. Ja, das ist natürlich ein unheimlicher Zugewinn. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du mit an Bord bist und ich dann auch nicht mehr die Henne im Korb bin. Das ist auch ziemlich cool. Also das ist wirklich ein Ding mit der Frauenpower in dem Job, aber ich glaube, das ist ein Wandel. Und ja, würde uns natürlich auch ganz, ganz sehr interessieren, wie ihr das da draußen seht. Also gerne dazu mal Feedback. Liebe Julia, wir danken dir für deine Zeit. Wir würden selbstverständlich auch das Beraterstudio und dein Sachverständigenbüro natürlich auch bei uns dann in den Shownotes verlinken. Ja, also auch für jemand, der jetzt gerade hört und den notwendigen Impuls bekommen hat, den ersten Schritt zu tun. Der wird sich dann hoffentlich direkt bei dir melden. Ihr macht das auch überregional, ne? Also ihr macht das jetzt nicht nur vor Ort,
Deutschlandweit
sondern.
können wir die Beratung abdecken, geht mittlerweile alles online.
Großartig. Das ist wirklich richtig cool. So. Möchtest du ein abschließendes Wort, nachdem du jetzt deine Brille wieder abgelegt hast, nochmal an die Hörer
Ja, ich
richten?
versuche krampfhaft wieder jünger auszusehen jetzt.
Wieder
Nein,
jünger
also
aus. Also
ich finde das Wonder Woman trifft schon, ne? Also ich finde es großartig, auch danke,
Jetzt hört
Julia,
auf.
dass du
Doch.
wirklich neben all dem, was du so tust, auch noch für unsere CESA-Mitglieder als Coach zur Verfügung stehst. Das finde ich wirklich großartig. Ich glaube, damit Mit dir haben wir nochmal einen USP gewonnen, muss man ehrlicherweise sagen. Und das finde ich mega. Und also ich wünsche mir wirklich.
Das Problem hast du auch?
Welches Problem habe ich? Ich habe ganz viele Probleme, aber.
Du warst gerade weg.
Ach so, nein, ich bin wieder da. Nein.
Es muss dieses Niedersachsen sein.
Ja, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Also.
Aber auch nur aus Grundstücksmaklern.
Ja, ich hab dich auch lieb, Anne. Julia, es war großartig. Ich freue mich, dass wir auf Cäsar-Ebene bald ganz viel miteinander machen können. Und von daher, auch von meiner Seite, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf alles Weitere, was kommt.
Dankeschön.
Macht's gut, ihr Lieben.
Euch heute da draußen. Tolle Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Euer Immomarkt to go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Die Nebenkostenabrechnung wird günstiger. Die Energiekrise hatte die Heizkosten auf einen Rekordhoch getrieben, doch der Höhepunkt scheint inzwischen überschritten. Die neuen Zahlen zeigen, dass die Heizkosten in Deutschland im Jahr 2023 wieder gesunken sind. Für 2024 prognostiziert die Beratungsgesellschaft CO2 Online eine weitere Entlastung über alle Energieträger hinweg, mit Ausnahme von Fernwärme. Der aktuelle Heizspiegel, ebenfalls herausgegeben von CO2 Online, dokumentiert diesen Trend. Die Analyse basiert auf Daten von über 140.000 Gebäuden. Nur bei der Fernwärme gab es eine Steigerung. Hier steigen die Kosten innerhalb eines Jahres um 8%. Trotz dieser Erleichterungen sind die Heizkosten insgesamt noch immer erheblich höher als vor der Energiekrise. Eine positive Ausnahme bildet das Heizen mit Wärmepumpen, das bereits heute deutlich günstiger ist als die Nutzung fossiler Alternativen. Das war euer Immomarkt to go. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.